Es geht um Menschen, die ich genauso wenig kenne wie du. Es sind die Menschen, denen du beim Bäcker, auf der Straße und im Treppenhaus begegnest. Und von denen du nicht weißt, wohin sie gehen, wie sie leben, wohin sie wollen. Diese Menschen treffe ich für genau ein Gespräch, um das herauszufinden. Herzlich willkommen zum Podcast Wer wir sind. Mein Name ist Sarah Walter und ich bin die Gastgeberin. Auf den verschiedenen Streamingdiensten gibt es die Möglichkeit, eine Bewertung abzugeben. Jetzt auch neu auf Spotify, wo du mit einem Klick eine Sternebewertung abgeben kannst. Ich freue mich über eine Bewertung von dir und danke dir sehr für deine Unterstützung. Und nun wünsche ich dir viel Spaß bei dieser Folge. Dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wer wir sind. Ich darf heute als meinen Gast Martin begrüßen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch und ich bin wirklich schon sehr gespannt.
Ja, hallo. Ich freue mich, hier zu sein.
Und dann starten wir auch mit der altbekannten ersten Frage. Wer bist du?
Ja, wer bin ich? Das ist eine Frage, die könnte ich wahrscheinlich sehr, sehr lange könnte ich darüber reden. Und das hat mich ja vor knapp 2 Jahren sehr dolle umtrieben, diese Frage zu beantworten oder beantworten zu wollen. Weil, weiß ich nicht, das war eine Phase, wo ich mich ganz schön verloren hatte. Oder beziehungsweise kannte ich mich wahrscheinlich vorher noch nicht so richtig und habe mich nicht mit mir selber beschäftigt. Und da wollte ich unbedingt rausfinden, wer bin ich? Und wollte da die eine Antwort darauf finden, auf die Frage, und ja, jetzt sitze ich hier und bekomme sie gestellt und kann sie tatsächlich gar nicht beantworten oder kann da nicht die eine Antwort drauf geben, weil es da für mich keine Antwort drauf gibt. Keine allumfassende Antwort, die das beschreiben kann, weil das, wer bin ich, ist, es ändert sich in jeder Sekunde, wer ich bin. Da kommt immer wieder was dazu, da lerne ich immer wieder neue Sachen, die mich in meinem Verhalten abändern, in meiner Persönlichkeit ein Stückchen auch voranbringen, woran ich wachse. Und das finde ich auch großartig. Und das ist eine Erkenntnis, die sehr, sehr lange gebraucht hat, weil ich wollte halt einfach die eine Antwort haben. Die gibt es aber einfach nicht. Also, wer bin ich, ist ein Prozess.
Was glaubst du, woran lag das, dass du die eine Antwort finden wolltest?
Das war in dem Zeitraum, wo es zu Beginn einer depressiven Episode, depressiven Phase oder einer Depression, die kommt wahrscheinlich auch immer wieder, das ist zumindest die Diagnose, die ich da bekommen habe zu dem Zeitpunkt, und ich habe mich einfach total verloren gefühlt. Ich war so mit in der schlimmsten Phase meines Lebens und habe überhaupt nicht gewusst, wo ich hin soll. Wo stehe ich? Wer bin ich? Wo will ich hin? Wie komme ich da hin? Was mache ich jetzt? Und die ganzen Fragen, das war so ein endloser Kreis in meinem Kopf. Und immer, wo ich dachte, ich habe meine Antwort, ja, hatte ich irgendwie dann doch wieder keine und stand halt wieder irgendwo am Anfang. Und ja, deshalb habe ich mir die Frage so dolle gestellt zu dem Zeitpunkt. Weil ich einfach irgendwo eine Sicherheit wollte, irgendwie wissen wollte, was brauchst du denn jetzt eigentlich? Wie kann es dir wieder besser gehen? Und da wollte ich halt rausfinden, wer bist du überhaupt? Was könnte dir jetzt gut tun in der Phase? Und das konnte ich mir zu dem Zeitpunkt also nahezu gar nicht beantworten.
Ich habe gerade auch daran gedacht, so diese Frage beantworten zu können, um Sicherheit zu bekommen. Und jetzt klingt es so, dass du heute sagst, ach, ich verändere mich in jeder Sekunde, ich bin irgendwie total vielfältig, es ist total schön, viele Seiten an mir zu entdecken. Und es klingt nicht danach, als wäre das eine Sicherheit. Oder?
Ja und nein. Also ich kann jetzt mit Sicherheit sagen, dass es keine Sicherheit gibt.
Ja.
Da wäre ich mir immer bewusster und das tut auch gut. An manchen Tagen wünsche ich mir da mehr Sicherheit und mehr zu wissen, wer ich vielleicht bin oder wo ich hin will oder was ich jetzt gerade brauche. Aber diese Akzeptanz, dass ich das wahrscheinlich nie ganz wissen werde und kann und das auch gar nicht nötig ist, das tut unheimlich gut. Und ich finde so eine Persönlichkeit, meine Persönlichkeit, wenn ich mich selber beschreibe, dann ist die so vielseitig, so viele Sachen, die da mit reinspielen und auch in Situationen, wo ich ganz anders handle, als ich vielleicht eigentlich bin. Und in mir drinne ist auch immer so ein kleiner, so ein kleiner Balanceakt. Ich habe so zwei Persönlichkeitsseiten, würde ich jetzt mal sagen, die sich ein bisschen widersprechen. das hat mir auch sehr, sehr zu schaffen gemacht und macht es jetzt auch immer wieder. Auf der einen Seite, glaube ich, so ein bisschen in die hochsensible Richtung zu gehen und sehr empfänglich für Gefühle und Emotionen bin, auch von anderen, und auch dementsprechend so ein bisschen introvertiert bin. Aber auf der anderen Seite habe ich so ein, ich weiß nicht, also ich habe mich damit jetzt echt ja auch lange beschäftigt. Mhm. Scanner-Persönlichkeit heißt das. Mhm. Das sind halt so Leute, die immer was Neues machen wollen und immer irgendwas entdecken und was Neues und was Neues und gar nicht in die Tiefe gehen wollen, sondern grob wissen, wie es funktioniert, und dann ist schon fast wieder langweilig und dann das Neue. Und das auszubalancieren, das ist echt manchmal ziemlich schwierig und überfordert mich selber auch so.
Ja, ich bin noch ein bisschen daran hängen geblieben an dem Thema Sicherheiten und habe so gedacht, wir Menschen sind ja schon so sicherheitsliebende Wesen. Und jetzt hast du gesagt, ja, Sicherheiten gibt's eigentlich gar nicht. Was heißt es dann für dich, Sicherheit?
Naja, was heißt das für mich, Sicherheit? Ich weiß nicht, auch das kann ich nicht so komplett beantworten. Also es kommt echt auf Situationen an, also ganz bestimmte Situationen, wo ich halt dann ganz viel Sicherheit brauche. Was mir oftmals zu schaffen macht, ist so die finanzielle Situation. Das ist natürlich auch ein großer Baustein im Leben, wenn man finanziell nicht so sicher aufgestellt ist, das heißt, da keine Rücklagen hat groß, dann macht einen das manchmal ein bisschen zu schaffen. Dann würde ich manchmal gerne besser wissen, was ich als nächstes mache und vorhabe. Aber ich bin da so sehr, getrieben ist das falsche Wort, aber wenn mich Sachen interessieren, dann zieht's mich an. Und dann kann ich nicht sagen, ich mache jetzt was anderes, weil dann interessiert mich die Sache gerade und dann fesselt die mich halt. Und dann muss ich mich erstmal damit beschäftigen. Und manchmal fühlt sich das so an wie so eine Fliege, die so ein bisschen immer wieder ihre Kreise zieht und irgendwo aneckt und dann aber weiterfliegt und dann immer wieder aneckt und eigentlich gar keine Richtung hat, sondern so ein bisschen auf der anderen Seite will ich eine Richtung, das ist die Sicherheit.
Ja.
So, und so versuche ich für mich eine grobe Richtung zu schaffen, in der ich weiterlaufen will und da aber sehr viel Spielraum nach links und rechts zu lassen, ohne mir Vorwürfe zu machen, dass ich heute irgendwas nicht geschafft habe oder... Ja. Das ist so meine Sicherheit, so ein bisschen Klarheit, in welche Richtung es geht, aber mit ganz viel Spielraum, wie der Name schon sagt, zum Ausprobieren, zum Testen und zum Neues Entdecken.
Ich habe gerade auch so gedacht, mir kam der Gedanke, der klingt vielleicht auch ein bisschen paradox, eine suchende Klarheit.
Ja.
Also einerseits so suchend, wie die Fliege, die irgendwie versucht, wieder rauszukommen, aber ständig irgendwo anstößt. Ja, man kennt das ja gegen das Fenster. Und andererseits so eine Klarheit zu haben, okay, ich habe zumindest eine grobe Richtung.
Ja.
Und dann kann ich mich aber da auch überall hin bewegen.
Ja, also es ist eine sehr schöne Formulierung. Und mir gefällt vor allen Dingen dieses Und. Also ich glaube, ich habe mich da so ein bisschen hinentwickelt aufgrund der Zeit, die ich mich jetzt auch damit so beschäftigt habe. Es war eine ziemlich harte Zeit, so immer sich selber zu fragen, wo willst du eigentlich hin und willst du nicht jetzt langsam mal irgendwie zu Potte kommen? Und aber rauszufinden, dass es halt nicht entweder oder geben muss, sondern auch ganz oft und gibt. Also gibt halt nicht nur introvertiert oder extrovertiert, sondern halt auch extrem viel dazwischen. So. Also man kann introvertiert und extrovertiert sein gleichzeitig.
Es sind wahrscheinlich nicht nur diese zwei Seiten, sondern da gibt es ja noch ganz viele andere Seiten in uns, die ja auch zu Wort kommen, die sich mal laut, mal leise melden. Und da gibt es wahrscheinlich nicht nur die introvertierten und die extrovertierten Seiten, sondern gibt es ja noch ganz viele andere Seiten. Und deswegen, du hattest es vorhin so beschrieben, ist es so schwer, manchmal diese Balance zu finden, weil wir uns so zerrissen fühlen. Mhm. Und ich habe aber mal gelesen, Zerrissenheit als Kompetenz, das ist eigentlich was total Gutes ist, wenn wir uns eben allen Seiten zuwenden und uns nicht abwenden, aber dadurch fühlen wir uns eben zerrissen, weil wir überall hinhören und überall hingucken und überall die Aufmerksamkeit mal hinrichten und dass es aber eine Kompetenz ist. Und das fand ich einen total schönen Gedanken, weil selten sehen wir das ja als Fähigkeit an, sondern eher als etwas Negatives. Ich fühle mich zerrissen oder ich bin so ambivalent. Und eigentlich kann ich, seitdem ich das gelesen habe, denke ich auch immer wieder, ja, man kann es auch als Kompetenz sehen.
Ja, alles eine Frage der Perspektive. Ja. Das stimmt aber.
Ja,
das stimmt.
Genau.
Es gibt ja auch so Gefühle, die man nicht als angenehm empfindet und die deshalb verteufelt. So. Und Ja, ich glaube, gerade deshalb ist das wichtig, da nochmal genauer hinzuschauen und vielleicht wirklich auch einen positiven Blickwinkel darauf zu haben.
Ja.
Und Zerrissenheit, das sorgt ja dafür, dass man sich selber so ein bisschen reflektiert und guckt, warum, wo ist denn jetzt der Zwiespalt, was macht mir denn
Ja.
jetzt eigentlich zu schaffen? Und dann
Ja.
kriegt man vielleicht auch so eine Akzeptanz hin, zu sagen, ja, ist halt so und auch so. Also das beschäftigt mich halt aus dem und dem Grund.
Ja.
Ja.
Mit welchem Satz würde deine Biografie beginnen?
Mit welchem Satz würde meine Biografie beginnen? Ich weiß gar nicht, vielleicht sowas wie, und dann ergab doch alles einen Sinn.
Voll schön.
Ja,
Ja,
also,
ja.
das ist so das, was ich rückblickend irgendwie auch oft merke, dass in Momenten, wo es mir einfach nicht gut geht, wo ich ganz doll über Sachen nachgrüble und vielleicht da irgendwie auf der Stelle trete, dass auch das halt einen Sinn hat,
Ja.
was nötig ist, um mich halt irgendwie voranzubringen. Und das kehrt halt so lange wieder, bis ich das irgendwie verstanden habe. Und das merke ich halt auch ganz oft, dass so Sachen, die ich nicht gelöst kriege, dass die irgendwann wieder dastehen, solange bis ich irgendwann meine Lösung habe. Und vielleicht wusste ich am Anfang noch nicht so, wie ich da eine Lösung für bekomme. Vielleicht gibt es ja auch manchmal keine Lösung, kann ja auch sein. Aber so im späteren Verlauf, so in dem Prozess, bin ich dann wahrscheinlich besser ausgestattet, habe ein besseres Werkzeug, bessere Erfahrungen dafür. Und dann sage ich auf einmal, na, ja, ich mache es jetzt einfach mal anders und dann ging's.
Ja. Und trotzdem brauchst du wahrscheinlich manchmal so mehrere Anläufe.
Ja.
Ja.
Sehr, sehr viele, sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Anläufe, wirklich. Also die
Ja.
Wer bin ich-Frage, die habe ich in Dauerschleife gehört.
Ja. Ich würde dich gerne einladen, ja, auf etwas vielleicht ein bisschen Ungewöhnliches. Ich stell dir vor, du sitzt so wie jetzt gerade in einem bequemen Sessel. Und du hast neben dir eine Fernbedienung. Vor dir steht der Fernseher, du gehst auf einen Suchlauf und den Film, den du siehst, das ist dein Leben. Wo stoppt als allererstes dein Suchlauf? Bei welchem Bild oder bei welcher Frequenz?
Das erste Mal richtig bewusst anhalten, ist, glaube ich, nach dem Jobwechsel passiert 2018.
Also da würde dein Film. Da würdest du den Film sozusagen mit der Fernbedienung anhalten und etwas aus deinem Leben dir nochmal anschauen wollen.
Das finde ich eine andere Frage. Für mich war jetzt diese Frequenz oder dort, wo ich jetzt angehalten habe, das erste Mal, wo ich so angefangen habe, so ein bisschen bewusster über Sachen nachzudenken. Deshalb habe ich da angehalten,
Okay, spannend, ja.
weil ich vorher das alles so ein bisschen, naja, wie auf Schnelldurchlauf, auf Autopilot hatte. Und das klingt sehr, sehr traurig so. Also da sind viele Sachen, die ich vielleicht gar nicht so richtig erlebt habe, weil ich sie einfach wie überspult habe, weil das alles so. Es ist alles einfach passiert. Ich habe das gar nicht richtig wahrgenommen. War nicht in dem Moment, sondern habe mir schon Gedanken gemacht, wie geht's weiter oder was habe ich noch zu tun. Und 2018 ging das dann los, dass ich dann angefangen habe, so über Sachen nachzudenken. Das ist halt mit diesem Jobwechsel passiert und mit einem Buch, was ich da geschenkt bekommen habe.
Ja.
Ja, das hat für mich vieles in Bewegung gesetzt, nicht leichter gemacht, aber auf jeden Fall sehr nachhaltig verändert. Und deshalb diese Frequenz. Also was ich
Ja.
mir nochmal anschauen würde, wäre die ersten Jahre meiner Kinder. So. Vor allen Dingen also ich habe drei Kinder.
Ja.
Der eine ist 6, der andere ist 4 und die Kleinste, die ist in diesem Jahr geboren worden. Und vor allen Dingen von den ersten zweien würde ich mir gerne nochmal die ersten Jahre angucken, weil ich da noch nicht da war. Also ich habe da ganz viel funktioniert und habe so, weiß ich nicht, so Erwachsensein gespielt. So, also das ist natürlich eine ganz neue Rolle und jeder muss sich da erstmal reinfinden, aber irgendwie glaube ich, dass das auch vielen anderen Menschen so geht, dass die tun so, als wüssten die, wie Erwachsensein geht, aber keiner weiß es. Also da gibt es ja keine so geht Erwachsensein-Anleitung, aber alle glauben das irgendwie von ihren Eltern mitbekommen zu haben und deshalb machen die das auch so völlig unbewusst und vielleicht gar nicht so, wie es ihnen gut tut oder dem Kind gut tut, sondern einfach, weil sie denken, das muss so funktionieren. Und ja, und ich war da so viel arbeiten und ich glaube, ich habe da echt viel verpasst. Und das finde ich auch so rückblickend echt schade und traurig. Mhm. Ist jetzt nicht mehr zu ändern und ich versuche jetzt vieles da anders zu machen und auch nachzuholen, insofern das geht. Aber das würde ich mir auf jeden Fall gerne nochmal angucken, was ich da verpasst habe, weil ich nicht in dem Moment war, bei meinem Kind war, sondern irgendwie mit Gedanken immer woanders.
Ja, also wenn es noch Videokassette geben würde, dann klingt es fast danach, als wären es zwei Leben. Das eine läuft so auf Autopilot, ist viel zwar machen, aber wenig, wie du gesagt hast, mit so einer Bewusstheit dahinter. Teil 2, wenn man jetzt so ein Teil 2 sehen würde, dann klingt es danach, als hättest du dich selber gefunden, hättest du verstanden, ah, okay, worum geht's denn eigentlich? Du hast gesagt, im Moment sein, den bewusst wahrzunehmen. Und es klingt so, als wären es zwei Videokassetten.
Ja, also vielleicht ist das ein ganz schönes Sinnbild dafür, ja. Mhm. Es klingt jetzt nach absoluter Erkenntnis. Also die hatte ich nicht und die rückblickend hat man natürlich Erkenntnisse, aber ich hatte nie einen Tag, wo ich dann die absolute Klarheit hatte. Das hätte ich mir gewünscht. Das war auch das, wo ich irgendwie drauf abgezielt habe mit meiner Frage, wer bin ich so? Aber es stimmt schon. Also ich lebe jetzt schon viel bewusster noch. Also vielleicht noch nicht in dem Maße, wie ich es vielleicht will, weil der Alltag jetzt auch fordernd ist und viele Dinge einfach getan werden müssen. Aber ich schaffe es sehr, sehr viel häufiger, als ich das zu dem Zeitpunkt oder bis zu dem Zeitpunkt geschafft habe, mal drüber nachzudenken, was ich hier eigentlich mache, ob ich das, was ich mache, genauso machen will, ob das gut ist für mich, für meine Kinder, für meine Frau, ob das irgendwie alles zusammenpasst oder ob ich jetzt hier einfach irgendeine Routine abspiele und die halt so ist, weil sie so ist.
Ja.
Ich stelle viel mehr Sachen in Frage und krümel die aber nicht kaputt, sondern probiere dann halt einfach mal was anderes aus. So. Aber mit den zwei, ja, Teil 1, Teil 2, das stimmt schon.
Und trotzdem hattest du gerade gesagt, ich habe schon manchmal den Wunsch nach so einer absoluten Klarheit. Was heißt das denn, eine absolute Klarheit zu haben und was würde sich dann verändern?
Naja, der Wunsch, der ist da, dass das nicht eintreten wird, das weiß ich auch. Ich glaube, also selbst ein Mönch, der seinen ganzen Tag lang mit Meditieren verbringt und wirklich nur da sitzt und sich mit seinen Gedanken beschäftigt, selbst der hat nicht eine absolute Klarheit. Das wird er auch nie haben. Und ich schon gar nicht. Aber der Wunsch ist schon manchmal da, Sachen sehr klar und bewusst zu sehen und da halt eine Antwort zu bekommen. Das ist halt die Sicherheit, die ich mir da wünsche. Diese Antwort auf Fragen des Lebens einfach. Oder meine Fragen meines Lebens.
Also das heißt, wenn du diese Klarheit hättest, wir gehen jetzt mal davon aus, das wäre möglich, du würdest eine Antwort bekommen auf eine Frage des Lebens, dann hättest du Klarheit und das wäre für dich so, ah, okay, jetzt fühle ich mich sicher. Ist das so?
Weiß nicht. Also direkt sicher wahrscheinlich nicht, aber irgendwie, weiß ich, fällt jetzt erleuchtet, klingt irgendwie blöd, aber es ist halt so ein Gefühl innerer Zufriedenheit dann. Also Klarheit, okay. Klarheit ist für mich auch ein Stück weit Zufriedenheit, weil dann Dinge einfach, die sind halt aufgeräumt und ich weiß genau, was zu tun ist und ich kann das alles einordnen, in mir selber auch einordnen und deshalb habe ich auch immer noch so einen Wunsch nach Klarheit.
Ich musste innerlich so ein bisschen schmunzeln, weil du ja auch gesagt hast, du denkst viel nach. Ich habe mir so vorgestellt, du kriegst eine Antwort auf eine Frage des Lebens und dann so, warte mal, nee, darüber muss ich jetzt erstmal nachdenken. Also ist ja auch die Frage, wäre man dann wirklich jemand, der sagt, ja gut, okay, vielen Dank, ich nehme diese Antwort jetzt so mit. Oder ob du dann eher der Typ wärst, der sagt, nee, also da muss ich jetzt doch nochmal drüber nachdenken.
Ich glaube tatsächlich, dass Fragen viel mehr Klarheit bringt als Antworten. Wer fragt, der lernt was dazu. Und wer meint, eine Antwort zu kennen, der bleibt auf seinem Stand. Und so kommt auch die Klarheit zustande. Also auch wenn der Wunsch da ist, ich weiß, dass die auch automatisch kommt. Manchmal braucht die ein bisschen länger, die Klarheit. Und manchmal ist es noch nicht ausreichend. Manchmal muss ich noch ein paar mehr Fragen stellen. Manchmal stelle ich zu viele Fragen und bohre zu tief da drin rum. Aber wenn ich drüber nachdenke, was dann passiert ist, dann ergibt dann halt auch rückblickend alles wieder einen Sinn. Also wie der Anfang von meiner Biografie. Also.
Ja.
Und dann ergab irgendwie alles seinen Sinn, was so passiert ist.
weil du das mit dem Nachdenken gesagt hast, mir wurde auch mal nachgesagt, und das ist tatsächlich so, und das ist ein schönes Bild, ich mache so in meinen Gedanken eine Tür auf, durch die gehe ich, und da sind dann noch 3 weitere Türen, die nehme ich auch alle noch, weil ich möchte das ja verstehen, ich möchte das sozusagen, gehe da allen Gedanken nochmal nach, weil dann habe ich das Gefühl, ich könnte das ja alles verstehen, ich könnte das alles aufdröseln, wie so Knoten, die man aufmacht, und letztendlich verheddere ich mich aber total. Ich glaube manchmal auch, weil du das mit der Klarheit gesagt hast, auch zu sagen, okay, das ist jetzt so und für den Moment ist es auch in Ordnung so.
Ich Akzeptanz. Ja, genau. Das ist ja Akzeptanz. Und das ist auch schwer zu lernen, auch für mich, weil ich bin, also ich würde mich jetzt als sehr wissbegierigen Menschen beschreiben. Ich will halt ständig Neues lernen und frage halt auch unglaublich viel. Und vor allen Dingen mich selber und versuche das alles für mich einzusortieren. Aber auch mal eine Akzeptanz zu haben dafür, dass das halt einfach so ist gerade. Die Klarheit zu haben, zu sagen, ja, ich habe jetzt so erstmal ein paar Antworten bekommen, das muss jetzt erstmal reichen, sonst verliere ich mich.
Ja, absolut.
Und ich finde aber auch, dass Klarheit nur möglich ist, wenn ich mir selber Ruhe und Zeit dafür einräume, mich selber für wichtig nehme. Das war auch eine Sache, die mir 2020 total schwer fiel, weil ich mich selber nicht mochte. Ja. Also, das fällt mir immer noch schwer. Ich muss mich jeden Tag daran erinnern, dass ich schon viel geschafft habe und dass ich zufrieden mit mir sein kann und dass ich einfach gut so bin, wie ich bin und nicht irgendwie besser sein muss. Mhm. Genau, und das war so auch auch so eine Ursache dessen, dass ich immer wieder gefragt habe, wer bin ich und reicht das aus, dass ich so bin und akzeptiere ich jetzt, dass ich der und der bin oder...
Ja, das klingt nach einem stark zweifelnden Anteil in dir.
Ja, ganz, 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 ganz stark.
Ja. Was glaubst du, woher kam dieser stark zweifelnde Anteil in dir, der dich auch ja anscheinend immer wieder auch in Frage gestellt hat und der anscheinend dich ja auch sehr getrieben hat, aber nicht im positiven Sinne, so wie es mir klingt, sondern eher im negativen Sinne?
Naja, also hat auch schon seinen Sinn, dieser Anteil, sonst würde ich halt auch nicht so richtig vorankommen, aber der war halt übermächtig, also der hat mich halt gesteuert. Die ganze Zeit so und immer Selbstzweifel und sich nichts trauen. Das ist, also es gibt wieder, wie bei allem, nicht die eine Antwort, die das zu 100% beantwortet, aber ich glaube, das fußt so ein bisschen auf Teil meiner Persönlichkeit. Also zum einen bin ich echt sensibel, so in vielen Belangen, nicht in allen. Und das wurde vielleicht auch als Kind vielleicht nicht so gesehen. Und in der Gesellschaft sind so sensible Menschen ja auch nicht so. Also du musst ja total extrovertiert sein, dich gut verkaufen können und sei doch lieber so. Und dadurch entsteht halt so eine Unsicherheit. Ist das jetzt okay, dass ich so bin? Oder ist das jetzt gut, dass ich mich da zurückhalte? Oder nein, ich muss jetzt eigentlich nach vorne gehen. Meine Schulzeit habe ich halt auch so erlebt. Und ich habe mich irgendwie nirgends richtig aufgehoben gefühlt auch. Also Schule wusste ich nicht, was ich da soll, war wegen meinen Freunden da und irgendwie habe ich nirgendwo so richtig, weiß ich nicht, so richtig Halt gefunden, würde ich jetzt mal beschreiben. Und ja, und zum anderen hatte ich halt einen Papa, der alkoholsüchtig ist und war schon immer. Und das hat auf mich auch große Auswirkungen gehabt. So, ich habe von ihm halt nicht gezeigt bekommen, wie man sich gut um sich kümmert, weil er das selber nicht kann. Und auch darüber nicht nachgedacht hat, sondern ja, ist sich selber egal. Und das habe ich halt gelernt.
Dass man sich selber egal ist?
Genau. Und da ist halt keine Selbstliebe da gewesen. Also dieses, ich bin gut so, wie ich bin, ich mache meine Fehler und macht jeder andere auch. Ja. Und dadurch kam eine völlig verschobene Wahrnehmung auf mich selber.
Ich habe mir gerade die Frage gestellt, weil mir das aus meiner Geschichte so bekannt vorkommt und ich gelernt habe, ich bin verantwortlich für. Ich bin nicht verantwortlich für mich, sondern ich bin verantwortlich für dieses Familienmitglied. Ich weiß nicht, wie es dir damit ging.
Ja, also ich denke, da kam auch so ein bisschen übersteigertes, nicht ein bisschen, ein sehr übersteigertes Verantwortungsbewusstsein. Ja. Also das merke ich auch heute noch, dass ich halt gerne, ich will nicht anderen nur helfen, sondern ich will denen halt ihre Probleme auch abnehmen und dadurch habe ich dann die Probleme und da merke ich schon mittlerweile, dass ich da öfter mal auf die Bremse treten muss und auch kann. Ja. Das konnte ich aber noch nicht immer und ich habe mich auch echt lange um ihn so gekümmert und auch als Kind schon und wo sich meine Eltern getrennt haben, das war für mich halt eine total schwere Situation, weil dann so ein bisschen Stabilität von meiner Mama, die sie mir da gegeben hat noch. Ja. Das fehlte halt dann komplett. Und ja, ich war dann bei ihm und ja.
Ja. Ja, mir kommt das auch bekannt vor. Ich habe dann auch lange gebraucht zu verstehen, ich gehe nicht den Weg mit meiner Mutter, sondern sie muss den mit mir gehen. Also auch zu verstehen, das ist mein Leben. Ich entscheide, ohne mich um irgendjemanden anderen zu kümmern. Also klar kümmern wir uns immer irgendwie um nahestehende Personen, aber nicht in dem Ausmaß. Und das hat bei mir lange gedauert und es dauert auch immer noch an, mir zu erlauben, es darf jetzt um mich gehen. Ich stehe jetzt gerade an erster Stelle. Also finde ich, wenn man damit so lange aufgewachsen ist, weil du vorhin auch davon gesprochen hast, sich selber wichtig zu nehmen.
Verantwortung für sich selber übernehmen. Und das ist halt echt eine, also manche können das, manche mögen sich selber, manche hinterfragen das auch nicht. Für die ist das völlig klar, dass ich bin so, wie ich bin und dann gehen die da raus so. Und das kann ich halt nicht, weil ich selber oft an mir zweifle und halt diese Verantwortung für mich halt zu wenig übernehme oder übernommen habe. Und dafür aber für ganz viele andere. Also das ist natürlich dann, wo holt man sich dann seine Bestätigung? Wenn man sich nicht selber leiden kann, dann holt man sich woanders. Und wenn ich für ganz viele andere Menschen da bin, dann geben die mir die Anerkennung und sagen, hey, danke, du bist ja toll und schön, dass du mir zugehört hast. Und das mache ich jetzt auch noch total gerne. Aber es muss ich halt die Waage halten. Weil wenn ich mich selber vergesse, dann ist das Raubbau an mir selber.
Ja.
Ich zerstöre mich selber und opfere mich auch für andere. Das ist leider immer noch der Weg von meinem Papa, aber das geht einfach nicht gut, weil irgendwann der Körper mal aussetzt. Und das war bei mir 2020 der Fall. Also da ging es mir nicht nur psychisch Hundeelend, sondern ich hatte dann auch einen Bandscheibenvorfall. Da hat es mich halt komplett lahmgelegt. Also ich konnte nichts mehr. Ich war mit den Gedanken, mit der Psyche völlig am Ende und ich konnte auch mich kaum noch bewegen, weil das alles weh tat. So. Und da hat mein Körper halt einfach gesagt, das ist jetzt gut, Ende. Und entweder machst du jetzt was oder es bleibt halt so. Und ja, ich glaube, erst dann, wenn der Schmerz groß genug ist, entsteht halt wirklich Veränderung, richtige Veränderung. Ansonsten sucht man sich oft den einfachsten Weg, irgendwie da ringsrum zu kommen. Ich habe das vorher auch schon wahrgenommen und wusste das vorher auch schon, aber der Schmerz war noch nie so groß wie da. Wenn du dein halbes Leben auf Autopilot lebst und so da überhaupt nicht auf deine Bedürfnisse achtest, zumindest nicht bewusst, sondern irgendwie, weiß ich nicht, sehr, sehr automatisch alles erledigst in deinem Alltag, dann passiert das einfach, dass du dich da verstrickst. Also gibt es ja einen Neurobiologen, Gerald Hüther, der hat halt so dieses Sinnbild geschaffen von Verwickeln und Entwickeln. Also Menschen, die nicht achtsam mit sich sind und nicht auf ihre Bedürfnisse achten und halt nur gesellschaftlichen Normen folgen und gar nicht gucken, was brauche ich eigentlich, die verwickeln sich immer mehr im Leben. So. Und das Gegenteil von Verwickeln ist halt Entwickeln. Und das braucht halt dann auch Zeit, je nachdem, wie lange man sich schon eingesponnen hat.
Ja.
Und dieses Sinnbild mag ich eigentlich sehr. Und ich habe halt in den letzten Jahren schon viel entwickelt, viel von diesem Ballast auch loslassen können. Ja. Da ist immer noch viel drin und ich habe auch Tage, wo ich echt ganz dolle kämpfe und dann kommen auch so depressive Phasen wieder zurück und wirklich tiefe, schwarze Löcher wieder. Aber oft schaffe ich das jetzt viel schneller raus und habe auch längere Phasen dazwischen, wo es mir richtig gut geht. Und da bin ich auch froh drüber. Mein letzter großer Schritt in die Richtung war, mit meinen Kindern über diese Krankheit zu sprechen. Ich habe die seit 2 Jahren halt nicht thematisiert. Und die haben mich jetzt immer wechselnd erlebt, mit wechselnden Emotionen. Mal ein ganz lieber Papa, der sich hinsetzt, Buch vorliest und dann aber auch total wütend und überhaupt keine Geduld, kurze Zündschnur, brüllend. Und die wussten nicht, warum. Und jetzt habe ich mit denen drüber geredet und ich glaube, das war richtig gut. Also jetzt kam noch nicht besonders viel Feedback, aber ich glaube, das arbeitet jetzt. Und die verstehen jetzt auch, so verstehen jetzt, dass Papa auch mal schwarze Löcher hat und ihnen da halt, geht's ihm halt nicht so gut. Und da können wir drüber reden.
Ich glaube, das ist auch ein total wichtiges Signal, was wir als Eltern senden dürfen. Mir geht es nicht immer gut. Ich bin nicht immer die Mama oder der Papa, die gut drauf ist, die alles super gut hinbekommt. Und ich glaube, das ist ganz was Wichtiges, eben nicht zu vermitteln, wir sind perfekt, wir kriegen alles hin. Du hattest das vorhin auch gesagt, es gibt keine Anleitung für dieses Erwachsensein. Da habe ich gedacht, es gibt auch keine Anleitung für Vater oder Mutter sein. Und ich habe auch irgendwann mal zu meinem Sohn gesagt, du, ich mache das zum ersten Mal. Ich habe keine Ahnung, wie dieses Mama-Sein geht. Ich brauche deine Hilfe, dass du mich manchmal erinnerst, vielleicht nicht so viel zu schimpfen oder dass du mir sagst, wenn dich etwas beschäftigt. Und uns da einfach eben nicht auf eine Stufe zu heben, auf der wir nicht, nun mal nicht stehen, sondern dass wir da gemeinsam diesen Weg finden dürfen.
Absolut. Das ist unglaublich wichtig, weil, also ich kann das so aus meiner Kindheit, meine Kindheit lief auch relativ automatisch ab, glaube ich, weil sonst hätte ich mehr Erinnerungen daran. Da ist auch vieles ist sehr verwaschen und verschwommen.
Ja.
Aber wenn ich so an meine Kindheit zurückdenke, dann haben meine Eltern da auch mich nicht so viel mit einbezogen, glaube ich.
Mhm.
Und ich hatte, wo ich 18 geworden bin, das Gefühl, mich erschlägt's, weil ich auf einmal dachte, jetzt toll, jetzt bist du erwachsen und jetzt hast du hier so viel Zeugs zu tun und du musst das doch irgendwie hinkriegen. Du bist ja jetzt erwachsen und musst das jetzt irgendwie schaffen. Und manchmal kommen jetzt auch noch die Gedanken, oh, so, du bist ja jetzt, Mensch, du bist jetzt hier über 30 und irgendwie musst du das doch können. Als Kind dachte ich mit 30, weiß ich nicht. Da habe ich schon alles geregelt, habe, weiß ich nicht, Geld beiseite geschafft, schon ein Haus und einen Job, der mich total erfüllt. So. Und jetzt fange ich halt gerade nochmal bei Null an, auch so berufsmäßig, ja, weil es einfach Sinn macht für mich gerade.
Ja.
Und wichtig ist.
Ja. Ich merke auch, wie ich mich manchmal gar nicht wie eine Erwachsene fühle und denke dann so, ups, du bist schon über 30, Mist. Also, aber mich tatsächlich auch manchmal immer noch frage, wie geht denn dieses Erwachsensein? Ich verstehe es nicht, auch dieses Mama-Sein. Aber manchmal habe ich so das Gefühl, es hilft mir eben auch, mich wieder ja kindlich zu verhalten oder sagen wir mal auch manchmal naiv sein zu dürfen. Mhm. Naiv ist immer so etwas, was negativ angesehen wird. Und letztens habe ich gesehen oder gelesen, Naivität heißt halt das Gute zu sehen.
Ja.
Und das finde ich total schön. Und das ist ja auch irgendwie etwas sehr Kindliches, dieses in allem etwas Gutes zu sehen, niemanden etwas Böses zu unterstellen. Und dann habe ich so gedacht, okay, dann bleibe ich gerne ein bisschen naiv, weil ich eben das Gute sehe und auch vielleicht das Gute mir erhoffe, vielleicht auch aus dem Hintergrund, dass es eben lange Zeit vielleicht auch gar nicht so war. Ich habe manchmal so das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir geht, so Episoden aus meinem Leben nachzuholen. Also mich manchmal sehr kindlich oder auch sehr jugendlich zu verhalten, wo ich so denke, warte mal, das hättest du vielleicht mit 16 machen sollen. Aber genau, da denke ich manchmal auch so, okay.
Ja, absolut. Vor allen Dingen, wenn zu dem Zeitpunkt irgendwas passiert ist, was dich davon abgehalten hat.
Total.
Und bei mir war das so die Trennung meiner Eltern und ich war dann halt zuständig und habe dann übermäßig Verantwortung übernommen.
Mhm.
Ja, und die jugendliche Sturm- und Drangphase habe ich, glaube ich, nicht so ausgelebt. Und das ist ja eigentlich gerade die Zeit, wo so ein bisschen die Autonomie stattfindet und ich finde mich selber und ich weiß, wer ich bin und stehe dazu, wer ich bin. Und ja, das habe ich jetzt halt ein bisschen später. Es ist jetzt auch mit Familie und Kindern nicht so einfach, das so irgendwie damit klarzukommen. Aber es ist halt jetzt mein Weg und daraus lerne ich unglaublich viel.
Ja. Und du hattest vorhin ganz kurz mit einem Wort Abenteuer gesagt.
Hm.
Wann fühlt sich dein Leben nach einem Abenteuer an?
Abenteuer ist eigentlich für mich, wenn ich es vorher nicht plane.
Mhm.
Also genau genommen fühlt sich das jeden Tag so an. Also das Leben ist letzten Endes ist es ja ein Abenteuer. Also du entdeckst jeden Tag was Neues und mit den Kindern, selbst der Alltag, der mich manchmal nervt, weil er jeden Tag irgendwie so sich ähnelt und weil ich dann am Ende des Tages kaputt bin. Aber auch das ist ein Abenteuer, weil ich es einfach nicht planen kann. Ich kann dem nicht Herr werden. Ich kann bloß mit dem umgehen, was da so passiert. Und das akzeptieren, dass ich es nicht kontrollieren kann und dass ich jetzt nicht bestimmen kann, wie es jetzt gerade weitergeht. Also dass das nicht meiner Erwartungshaltung im Kopf entspricht, dass, ja, weiß ich nicht, dass ich jetzt alles da im Griff habe und total die Ruhe in mir selbst bin, sondern dass jeden Tag immer wieder Sachen passieren, die ganz neu sind für mich, die mich überraschen, die mich mal aus den Socken hauen, die...
Also Abenteuer ist manchmal auch Chaos?
Abenteuer ist Chaos. Also
absolut,
absolut. Ja. Abenteuer ist Chaos. Ich weiß nicht, das kann man vielleicht mit so einem Urlaub vergleichen. Man kann natürlich einen Urlaub machen, den man so vorausplant und mit Reiseführer und Das kann ja ganz schön sein, aber ich glaube, so das richtige, der richtige Urlaub, das richtige Abenteuer erlebst du halt, wenn du einfach irgendwo hinfährst, so ohne groß dir einen Kopf zu machen, sondern dann einfach, da passieren halt einfach Sachen, die siehst du nicht kommen und die bringen dir dann Erfahrungen oder das sind Erlebnisse, die vergisst du dann nicht. So andere, die so alles monoton gleich und irgendwie vorausschauend geplant und genau so wollte ich das haben und ich weiß schon, was kommt, das bringt dich nicht voran, weil du durch solche Überraschungen gerade erst dazulernst, weil du dann wieder in einer Situation bist, in der warst du noch nicht. Wie gehe ich jetzt mit der Situation um? Mhm. Ha, okay, habe ich geschafft, gut gemacht. Ja. Und da, das ist für mich Abenteuer und das, also da immer wieder was zu wagen. 2020 hatte ich halt so, da war auch so ein Knacks in dieser Phase, da bin ich einfach nach Österreich gefahren mit dem Flixbus, habe ich vorher noch nie gemacht. So einfach dahin und per Airbnb mir ein Zimmer genommen und dann bin ich da einen Klettersteig, ich habe noch nie vorher einen Klettersteig gemacht, aber das war für mich auch so ein, das war für mich ein Riesenabenteuer.
Das klingt also, total danach.
Da hatte ich auch echt Bammel davor und am Ende war das war ein Wahnsinnserlebnis. Mhm. Ich habe da echt kaum was geplant vorher. Mhm. Ich bin sonst also oft auch viel zu verkopft, aber da habe ich halt einfach das mal laufen lassen. Mhm. Das war ein absolutes Erlebnis. Ich werde nie wieder Flixbus fahren wahrscheinlich. aber es war ein tolles Erlebnis.
Ja, das klingt total nach Abenteuer. Also für mich ist sowas auch immer mit so inneren, total großen Hürden verbunden, das einfach mal zu machen. Für mich ist das schon paradox, dieser Satz, einfach mal machen. Einfach schon mal gar nicht. Aber das ist ja auch etwas, was man so im Kopf hat. Hm. Und das immer wieder zu wagen, darüber hinaus zu wachsen. Also das sind ja auch so Ängste und Zweifel, die da immer wieder aufkommen.
Da fällt mir gerade, weil du gerade gesagt hast, einfach mal machen, da fällt mir gerade noch so dieses, wie heißt das, Gesetz der Umkehrung? Weiß ich gar nicht. Da gibt es irgendwie so ein Gesetz so nach dem Motto, alles was einfach ist, bringt dir nachhaltig nichts, weil das nur so kurzfristiger Erfolg ist und alles was schwer ist, ist für dich nachhaltig sehr, sehr nützlich. Mhm. Also kann ich so oft bestätigen oder in vielen Fällen bestätigen, dass einfach Sachen, die am Anfang echt unglaublich schwierig waren, durch die ich mich da so durchmanövriert habe, dass die mir nachhaltig sehr, sehr viel gebracht haben.
Ja, und trotzdem wünscht man sich ja an einem gewissen Punkt, dass das Leben nicht immer so schwer sein muss.
Aber wenn man sich die Frage stellt, dann wird's halt nicht schön. Das ist halt so diese Akzeptanz, so dann zu sagen, okay, jetzt läuft es halt gerade wieder schleppend, jetzt ist es gerade wieder anstrengend und das halt einfach auch so zu akzeptieren, zu sagen, jetzt ist es halt super anstrengend. Ja. Ich kann bloß den Alltag nochmal ansprechen, mit drei Kindern, das ist momentan einfach ein Gewirble und jeden Tag ist irgendwas, was mich ans Maximum treibt und ich kann da jetzt versuchen, das zu kontrollieren und irgendwie nicht so haben zu wollen, aber momentan gelingt es mir ganz gut zu sagen, ja, dann ist alles andere jetzt erstmal halt nicht ganz so dolle dran. Mhm. Dann muss ich da jetzt erstmal mich auf die Sachen konzentrieren, die gerade in dem Alltag passieren. Das ist halt jetzt meine Energie, die ich da reinstecke und...
Mhm. Ich habe gerade auch gedacht, mit diesem, ich wünsche mir, dass dann das Leben manchmal nicht so schwer ist und habe gleichzeitig gedacht, es wird dadurch einfacher, dass man diese schwierigen Phasen kennt. Es ist schon öfter so, dass ich jetzt sage, okay, kenne ich. Hm. Ja, und gleichzeitig hast du gerade gesagt, Kontrolle. Und da ist bei mir so aufgegangen, vielleicht widerspricht sich das auch so ein bisschen, Abenteuer und Kontrolle. Weil Abenteuer sind so Abweichungen, ist Chaos, ist, ich habe keine Ahnung, wo es hier lang geht, ich mache jetzt einfach mal. Und Kontrolle war so mein Gedanke, steht dem so ein bisschen entgegen. Hm.
Ich weiß nicht, also Gegensätze... Ja, also ich bin ein Freund von und. Also ich glaube, auch im Abenteuer kann man ein bisschen Kontrolle haben, aber ja, letzten Endes muss man sich auch ein bisschen treiben lassen. Also das es ist immer beides möglich. Also da gibt's halt so viel dazwischen. Mhm. Das ist echt, ja.
Ich habe gerade gedacht, vielleicht ist es das kontrollierte Chaos. So wie vorhin mit der suchenden Klarheit, ist es hier das kontrollierte Chaos.
Ja. Ja. Und diese Gegensätze, die passen halt zusammen und alles ergibt halt, also alles fügt sich irgendwie zu so einem großen Ganzen. Also ich finde, das klingt immer total spirituell und manchmal erschrecke ich mich selber und denke mir so, jetzt schwafelst du wieder rum. Meine Frau, die guckt mich auch manchmal an und sagt, also, Jetzt hör mal auf, ja, das machen wir am Punkt. Aber irgendwie kommt es mir halt so vor, dass es fügt sich alles irgendwie zusammen und das letzten Endes, und dann ergibt es halt doch einen Sinn, so alles zusammen. Und
ja.
Gibt halt nicht nur das eine oder das andere, sondern immer irgendwie was dazwischen.
Mhm. Ja.
Wenn ich so an die ganz depressiven Phasen zurückdenke, da wollte ich da lieber nicht mehr sein. Also da hatte ich Gedanken, die einfach nicht gesund sind.
Mhm.
Da finde ich es ganz wichtig, dass das nicht mit sich selber ausgemacht werden muss.
Mhm.
Jeder hat die Möglichkeit, sich Hilfe zu suchen. Und ich finde das ganz wichtig. Also ich glaube, ohne meine Freunde hätte ich auch das nicht so geschafft, wie ich es jetzt geschafft habe. Also ich hatte da schon viel Stabilität auch in meinen Freunden und die auch akzeptiert haben, dass ich gerade da ein bisschen Banane im Kopf bin und dass ich das irgendwie nicht so hinkriege und dass ich mich halt mal 2 Wochen nicht gemeldet habe oder so.
Ja.
Und dann haben die halt nachgefragt. Ich habe jetzt neulich einen Anruf bekommen von einem echt guten Freund und der hat angerufen, obwohl ich jetzt 2 Monate, glaube ich, mit dem Alltag so beschäftigt war, hat er angerufen und hat gesagt, ey, du, ich wollte einfach mal anrufen und mal fragen, wie es dir geht.
Cool.
Das war jetzt der Grund.
Cool.
Ja. Und das finde ich halt total schön. Und sowas ist unglaublich wichtig, gerade bei sowas. Und sich auch professionelle Hilfe zu suchen, sei es ein Psychotherapeut oder im schlimmsten Fall sogar die Klinik, so, da sollte sich keiner vorscheuen, weil ich das, weiß ich nicht, das wird immer noch so verteufelt und verdammt, aber das, jeder Mensch ist irgendwie, hat mal eine depressive Phase und das kann halt schlimm werden, wenn man das unterdrückt. Und wenn es schlimm ist, dann sollte man sich Hilfe suchen, ganz wichtig.
Und ich finde sogar, dass wir nicht erst gehen sollten, wenn es richtig schlimm ist, sondern dass wir präventiv etwas dafür tun sollen.
Absolut.
Also schon vorher zu gehen und nicht erst zu gehen, wenn es zu spät ist, weil dann ist der Berg natürlich riesengroß. Mal eine andere Frage. Was in deinem Leben würdest du niemals tun?
Niemals?
Mhm. Gibt es da was?
Da gibt es wahrscheinlich einiges, aber wissentlich jemandem anderen schaden.
Mhm.
Das würde ich nicht tun.
Ja.
Zumindest, also wissentlich, unbewusst ist mir das auch passiert und ich bin jemand, der sehr dolle Schuldgefühle entwickelt bei sowas.
Ja.
Sei es irgendwie nahestehende Menschen vor den Kopf zu stoßen oder Leute, die mich auf meinem Weg begleitet haben, irgendwie fallen zu lassen so oder mich nicht zu melden. Da schadet man jemandem ja schon oder tut ihm weh, aber so wissentlich, vorsätzlich jemanden zu schaden und absichtlich dem irgendwelches Übel zuzufügen, das kommt für mich halt nicht in Frage.
Ja. Ich habe bei der Frage daran gedacht, an sowas wie Fallschirmspringen.
Das habe ich schon gemacht.
Oh Gott.
Und das war auch wieder, das ist dieser Balanceakt in mir drin. Ich habe total Höhenangst.
Krass.
Es ist danach besser geworden.
Mhm.
Nicht so, dass ich irgendwie ohnmächtig werde oder absolute Panikattacken bekomme, aber wenn ich weit oben bin, da geht es mir nicht gut. So, da fühle ich mich ganz schlecht.
Mhm.
Und irgendwann habe ich mir das mal zum Geburtstag gewünscht und dann habe ich einen Gutschein bekommen und dann wollte ich den einlösen und dann ist mir gesagt worden, der Gutschein, der gilt hier gar nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, nee, ist scheißegal, ich will das jetzt machen. So.
Mhm.
Und dann bin ich da losgeflogen und habe mich mit ein paar Freunden zusammen, saßen wir da in dem Flieger drinne und ich habe mich extra an die Tür gesetzt, weil der in diesem Flieger an der Tür sitzt, der muss springen, weil die anderen nicht über den drüber klettern können in 4000 Meter Höhe. Und da habe ich mich selber gezwungen.
Oh Gott, wie war das? Wie war dieser Moment?
Tatsächlich war nicht das Schlimmste der Sprung.
Sondern?
Der Flug nach oben.
Oh Gott.
Der war ganz, ganz schlimm. Und ich habe mich in jedem Moment auf dem Flug da hoch, habe ich mich gefragt, was bitte machst du hier? Warum? Wem willst du das beweisen? Wozu machst du das? Dann bist du denn völlig wahnsinnig. Die Aussicht, die war wunderschön. Ich habe auch dann ein Video bekommen als Zusammenschnitt, als Erinnerung sozusagen. Und die Aussicht, das war einfach gigantisch, richtig schön. Aber ich hatte da nicht die Aussicht im Kopf, sondern habe ich echt gefragt, wie bescheuert bist du? Und der Moment, wo die Tür aufging, der war nochmal krass so. Aber der Sprung an sich, also da, weiß ich nicht, der Kopf kann das gar nicht verarbeiten. Völlig surreal.
Mhm.
Ja, und dann ist es halt auch schnell wieder vorbei. Also es war ein Erlebnis, was ich tatsächlich jedem empfehlen kann, weil dich das über Grenzen hinausbringt. Und eigentlich das Schwierigste ist, sich zu überwinden, erstmal da hochzufliegen und nicht der Sprung.
Für mich ist tatsächlich in meiner Vorstellung das Schlimmste, diese Tür geht da auf und man sieht es immer so, dass man ja selber schon halb so draußen hängt.
Das habe ich auch gedacht. Und ich habe echt gedacht, da oben irgendwie, ich hatte tatsächlich vor zwei Sachen ganz dolle Angst. Die eine wäre, dass ich ohnmächtig wäre und dass ich quasi bei dem Sprung einfach nur so rumschlackere und dass das so ein Fail-YouTube-Video wird, wie ich da einfach rumschlackere an diesem Tandem. Ich habe so einen Tandemsprung gemacht, weil allein darfst du ja nicht springen.
Ja.
Oder dass ich mir quasi in die Hosen mache, wenn der Fallschirm aufgeht. Mhm. Die zwei Sachen sind nicht eingetreten, es war ein voller Erfolg. Und der Sprung da oben, also mein Kopf, der war leer. Gerade wenn man so verkopft ist, wie ich das oft war und jetzt auch noch bin, sind solche Momente echt toll, weil du dann einfach an nichts denkst. Du kannst an nichts denken. Du bist da auf 4000 Meter Höhe und hast einfach Schiss. So, du funktionierst dann nur noch. Der Tandem-Master, der hinter mir war, der hat mich dann einfach so da ein bisschen rausbuxiert und dann hing ich dann da und dann hast du so ein bisschen das Programm im Kopf, was du vorher geübt hast. Mach deinen Kopf hoch, halt dich fest. Ja, und dann flog ich schon und dann bist du da und dann ist es eh zu spät. Also dann, ich hatte auch gar keine Panik, das fühlt sich auch nicht an wie Fallen, sondern wie Schwimmen. Ganz viel findet halt einfach auch im Kopf statt, diese Ängste. Und gerade solche Erfahrungen, die einen ein bisschen an die Grenzen bringen. Ich war dieses Jahr Eisbaden, ich war Anfang Januar das erste Mal baden im See.
Mhm.
Und da war das Wasser, hatte keine Ahnung, 4 Grad oder so oder 5, wenn es hochkommt. Und dann deinen Körper mal zu spüren, wie der einfach abschaltet erstmal so, man denkt, man hält es nicht aus und dann wartet man noch ein bisschen und wartet noch ein bisschen und dann merkt man irgendwie, jetzt bin ich ja schon eine Minute drin in so einem Eiswasser und man kann aber an nichts anderes denken, außer an seine Atmung und wie sich gerade der Körper anfühlt und was das alles mit einem macht. Da siehst du, jetzt kriege ich sogar Gänsehaut, wenn ich so dran denke.
Ja.
Und das hat mir auch viel gebracht. Also ich dusche jetzt auch wieder, gerne kalt, das habe ich früher nicht gemacht, war absoluter Warmduscher.
Mhm.
Aber gerade solche Erfahrungen, wo man seinen Körper wieder spürt, die bringen einen von so schlechten Gedanken auch ab.
Mhm. Du hast ja ganz viel über Dinge gesprochen, die du so ausprobiert hast oder die du gerade auch noch ausprobierst. Gibt es Dinge in deinem Leben, die für dich immer verschlossen bleiben?
Ich weiß nicht. Also habe jetzt keinen Gedanken dazu irgendwie. Also absolut verschlossen würde ich jetzt von vornherein erstmal sagen, nee.
Mhm.
Weil dazu bin ich einfach zu neugierig und probiere halt zu viel aus.
Ja.
Deshalb versuche ich jetzt auch Sachen einfach zu machen. So.
Ja.
Ich habe jetzt vor kurzem erst meinen Job hingeschmissen. Das war ein sehr sicherer Job.
Mhm.
Da war ich jetzt eine Weile nicht aufgrund der Depression und der Krankheit. Und habe aber gesagt, ich möchte nicht dahin zurückkehren, weil es mich nicht erfüllt.
Ja.
Und jetzt arbeite ich gerade ehrenamtlich im Kindergarten. So.
Cool.
Jetzt probiere ich es gerade. Ich merke gerade, dass das vermutlich nicht mein Vollzeitjob sein wird. Dafür bin ich einfach nicht gemacht. Aber in Teilzeit und mit den Kindern. Und die sind halt einfach, das hatten wir vorhin schon, das Thema so unvoreingenommen und dankbar. Und die sagen ihre Sachen frei raus und sind einfach so herzlich. Und wenn ich da reinkomme und die begrüßen mich einfach nur, weil ich da bin, mit einer Umarmung so, dann denke ich mir, oh, ey, das weiß ich nicht. Warum machen das die tollen Erwachsenen halt nicht?
Ja, total.
Weil ich glaube, dass darf ich unterscheiden zwischen Erwachsener und Kind.
Ja.
Das ist einfach, wir sind Menschen und jeder Mensch braucht eigentlich das Gleiche. Und das ist irgendwie gesehen zu werden und so angenommen zu werden, wie man ist.
Ja, und Wertschätzung. Ich glaube, Wertschätzung ist etwas, was wir alle geben können und wo wir uns keinen Zacken aus der Krone brechen.
Genau.
Und ich habe vorhin auch gedacht, bei dieser Frage, Dinge, die verschlossen bleiben werden, es ist vielleicht manchmal auch okay, dass uns Dinge verschlossen bleiben. Das klingt so negativ, aber manchmal ist es auch okay zu sagen, die Tür ist für mich zu, wie vielleicht bei deinem alten Job. Die Tür ist jetzt für mich zu und die darf auch verschlossen bleiben.
Mhm. Für den Moment. Aber
für den Moment, genau.
Also wenn ich irgendwann später entscheide, irgendwie wünsche ich mir jetzt doch mehr Sicherheit oder da hat mich doch irgendwie fehlt mir was, so kann ich die Tür ja wieder aufmachen. Ich glaube, also, na klar, man kann Sachen für den Moment verschließen und manche vielleicht für immer, aber ich glaube, so es gibt kein für immer. Also Sachen können sich immer ändern, Situationen können sich immer verschieben und auch ich selber verändere mich ja vielleicht. Ist das halt in ein paar Jahren, denke ich so, naja, hast du jetzt ausprobiert, war nicht die beste Entscheidung, kann sein, weiß ich nicht.
Ja, da schließt sich der Kreis so zum Anfang, als du auch gesagt hast, einerseits Also die Türen, die darf jetzt verschlossen bleiben, aber für den Moment, weil alles ist in Bewegung, alles verändert sich. In jeder Sekunde hast du gesagt. Ja. Und deswegen schließt sich ja hier auch schön der Kreis zu sagen, für den Moment. Also auch Richtung Akzeptanz zu gehen. So wie es jetzt ist, ist es gerade in Ordnung.
Ja.
Ja. Ich habe eine ungewöhnliche Frage.
Her damit.
Wenn du mit einem Gemüse sprechen könntest, mit welchem Gemüse würdest du sprechen und was würdest du diesem Gemüse sagen wollen?
Das ist eine sehr ungewöhnliche Frage.
Ja.
Also ich würde jetzt tatsächlich kein bestimmtes Gemüse raussuchen. Also ich würde der Natur einfach sagen, dass sie wunderschön ist und dass sie mir eine absolute Ruhe gibt. Mhm. Und ich dadurch zu der Klarheit komme, die ich mir oft wünsche.
Also Natur ist was total Schönes und vor allen Dingen auch Schützenswürdiges.
Absolut.
Ja.
Und oft tun wir das halt nicht. Und
ja.
Das macht mich manchmal auch traurig. So, ja. Ich versuche Nachrichten zu vermeiden, aber wenn ich gerade so höre, Waldbrände und auch Kriege, wo auch ganz viel zerstört wird, egal ob Mensch, Tier oder Umwelt oder...
Ja.
Also das macht mich schon traurig. Und manchmal weiß ich nicht, wie wir in so einer Welt glücklich werden wollen, wo wir eigentlich alles kaputt machen.
Ja.
Aber ich versuche da halt, das von mir abzuschirmen und da halt nicht so hinzuhören, weil das zieht mich nur runter und halt das Gegenteil versuchen zu leben und da jeden Tag ein bisschen besser zu werden.
Ja.
Also auch meine Werteeinstellung ein Stückchen zu verändern. So.
Ja. Also ich bin da ganz bei dir. Ich höre auch sehr, sehr wenig Nachrichten und ich merke aber, wie gut mir das tut, weil ich viel besser in meiner Energie bin. Wenn ich nämlich diese Nachrichten lese, dann merke ich, wie mich das aufregt, wie mich das Energie kostet. Und dann diese lieber einzusetzen, wo ich weiß, ich kann damit etwas bewirken im Kleinen, aber diese Energie ist besser eingesetzt, als wenn ich mich über diese Nachrichten aufrege. Hm. So geht's mir.
Ich glaube auch so ein bisschen an den Butterfly-Effekt, also dass so kleine Handlungen echt eine große Auswirkung haben können. Also sei es, wenn du mal irgendwie ein Bonbonpapier aufhebst und irgendwer sieht das, dann denkt er sich vielleicht beim nächsten Mal auch, ich heb das jetzt mal auf und tu das mal weg und es sieht wieder jemand und dann, das also da kann halt aus so einer kleinen Handlung kann echt schon was Schönes entstehen. Also,
das stimmt.
Und diese Selbstwirksamkeit, was das für Auswirkungen hat, ist einem selber ja auch gar nicht bewusst, sich selbst bewusst zu sein, welche Wirkung man hat.
Und das nicht von anderen abhängig zu machen.
Genau.
Nur weil der oder diejenige das jetzt nicht macht, dann brauche ich es ja auch nicht machen.
Genau.
Meine Selbstwirksamkeit ist unabhängig von anderen Menschen. Also mir fällt es auch schwer, mich davon komplett zu lösen, so von der Meinung von anderen. Aber ich versuche das immer mehr und da auf mich zu hören. Und
das ist gerade in so einer Gesellschaft ziemlich schwer, wo schnell ein Urteil gefällt wird, wo schnell jemand, der was anders macht, als Außenseiter dasteht und erstmal eine ganze Weile alleine schwimmt, bis irgendwer denkt, hey, ja, ist eigentlich cool, was du da machst. Irgendwie ergibt das für mich Sinn.
Ja.
Ja. Und da irgendwie dran zu bleiben, das fällt mir auch schwer, weil ich auch noch sehr auf Anerkennung gepolt bin. Also mich schon wünsche nicht, dass ich als Außenseiter dastehe.
Ja.
Da will ich auch öfter den Mut haben oder versuche ich auch öfter mir den Mut zu nehmen, da halt anders zu sein. So.
Ja.
Und um mir das zu erlauben, anders zu sein und das halt nicht mehr so zu sehen, ich bin falsch, sondern ich mache es, wie ich es mache und wem es nicht gefällt, der ja, okay.
Ja. Ja, das geht mir auch so. Und ich habe zu diesem Durchhalten auch so ein Bild, da sieht man einen, der mit so einer Spitzhacke gräbt und gräbt und gräbt und dreht mit seiner Spitzhacke um. Er hätte weiter graben müssen, bis er zu den Diamanten gekommen wäre.
Ja.
Ich habe auch so einen Satz bei mir, hab Geduld. Und ich merke aber, wie schwer mir das fällt, geduldig zu sein. Auch langsam zu machen. Man hat ja manchmal das Gefühl, das geht jetzt alles zu langsam, ich muss das schneller machen. Nee, das ist okay so, wie es gerade ist, das Tempo. Und wahrscheinlich sind wir eigentlich viel schneller, als wir das selber wahrnehmen.
Ja. Ja, wir sehen ja bloß uns, das durch unsere Augen und sehen nicht die Geschwindigkeit von außen. Also das ist auf jeden Fall so.
Ja.
Also das kann ich auch selber aus meiner, ich versuche auch alles immer schnell zu schaffen und bin auch sehr geduldig, vor allem ungeduldig mit mir selber so gewesen und versuche das jetzt aber auch gerade ein bisschen auszubremsen. Das ist halt auch so Akzeptanz zu überlegen, wo muss ich jetzt schnell sein, wo bin ich jetzt in dem Wettbewerb oder wo braucht es jetzt volle Power und wo kann ich einfach mal locker lassen und einfach mal sagen, dann halt morgen.
Ich bin gerade so drüber gestolpert bei dem Wort Wettbewerb. Da kam es mir so Brauchen wir denn wirklich den Wettbewerb?
Ich glaube schon.
Ja?
Ja.
Was glaubst du, wofür brauchen wir den?
Zum Wachsen. Ich glaube, wir brauchen ein gewisses Maß an Wettbewerb, um über uns hinaus zu wachsen. Das heißt ja nicht immer, dass Menschen gegen Menschen irgendwie einen Wettbewerb antreten müssen, aber zum Beispiel Corona-Pandemie, so, da ging auf einmal ganz viel Zusammenarbeit. So, es war so ein Wettbewerb gegen dieses Virus, so mal schnell zu gucken, wie können wir das alle gemeinsam anpacken. Also da gibt es halt noch viel mehr Beispiele. Also oft ist das ja gerade so Katastrophenfällen, wo auf einmal eine unglaubliche Zusammenarbeit stattfindet, weil da so das ist so eine Challenge und auf einmal passiert da ganz viel und alle sind da zusammen und versuchen da diese Challenge zu bestehen. Also Wettbewerb ist vielleicht das falsche Wort, Challenge, Herausforderung.
Obwohl ich gerade denke, ich finde es manchmal ein bisschen schade, dass es erst solche Herausforderungen oder Katastrophen geben muss, damit die Leute zusammenarbeiten, damit sie sich unter die Arme greifen, dass sie sagen, wir schaffen das gemeinsam.
Bequemlichkeit. Und das, glaube ich, macht gerade solche Challenges oder Herausforderungen, das ist ja genau dasselbe wie mit einem selber, glaube ich. Oder bin ich mir sehr sicher, weil ich das so aus meiner Erfahrung sagen kann. Diese schweren Zeiten, diese unangenehmen Zeiten sind Herausforderungen. Ein Wettbewerb, an dem du teilnimmst. So. Und du willst das schaffen, du willst das da rausschaffen. Mhm. Und wenn du das aber einfach nur wegdrückst, dann hast du es halt nicht geschafft. Du hast es nicht gemeistert, du bist daran nicht gewachsen, sondern du hast es einfach beiseite fallen lassen. Und sowas ist, also ich glaube, sowas brauchst halt immer. Nur Wettbewerb finde ich auch nicht gut. Und dieses ständig schneller und immer Erster sein und mehr, diese Mentalität, das macht Menschen kaputt. Aber ich glaube, so ein bisschen Wettbewerb brauchst, um tatsächlich das rauszuholen, was rauszuholen geht. Und um uns weiterzuentwickeln. Wenn wir keine Herausforderung hätten und alles total easy gehen würde, dann würden wir nicht mehr wachsen. Warum auch? Gibt ja keinen Grund. Warum sollten wir denn dann auch irgendwas verändern, wenn wir jeden Tag so...
Es gibt kein Leben ohne Herausforderung. Und gleichzeitig glaube ich aber, dass Menschen das gar nicht so brauchen, die zufrieden sind mit dem, was da ist. Und die sagen, das ist gerade gut so, wie es ist. Und ich glaube, dass das auch okay ist. Also, weil dieses persönlich zu wachsen, das ist ja ein Streben, was man persönlich hat. Aber ich glaube, dass das nicht für alle gilt und dass das, glaube ich, auch okay ist.
Ich glaube, wachsen tun wir alle. Das können wir nicht verhindern. Also wir können natürlich da auf die Bremse treten. Und ich glaube, die Wettbewerbe, die werden immer stattfinden. Auch so, auch in der Natur findet ja so ein Wettbewerb statt. Große Hitze, überlebe Pflanze.
Ja.
Die nimmt halt das, was sie hat, um da irgendwie für sich zu überleben und möglichst zu wachsen. Und ich glaube, Wachstum können wir nicht aufhalten. Und wenn alle nur zufrieden wären, das wäre für die Menschen ganz, ganz schlimm. Und ich glaube, da sind wir schon als gesamte Menschheit, so eine Wohlstandsgesellschaft. Natürlich geht es noch nicht allen Menschen auf der Welt gut, aber vor allen Dingen die westliche Welt, die lebt in so einer Wohlstandsgesellschaft, dass die gar nichts mehr mit sich anzufangen weiß und sich deshalb die Probleme selber schafft. Und ich glaube, das passiert, wenn du keine Herausforderung mehr hast. Da gibt es ein Experiment, das Mäuse-Experiment heißt das. Da geht es um ein paar Mäuse, die unter Idealbedingungen irgendwie in so einem Käfig leben. Und die wollten gucken, was passiert mit den Mäusen. So, und die vermehren sich und vermehren sich. Und die wollten erforschen, was passiert, wenn die Welt überbevölkert ist. Wie es dann vonstatten geht. So, und wie die Mäuse sich dann verhalten. Und die Mäuse, die haben aber tatsächlich das geschafft, nicht das Maximum der Kapazität von diesem Käfig auszureizen, sondern die haben vorher angefangen, sich schon zu zerfleischen. Weil die hatten alles. Die hatten genug Futter, die hatten Bruthöhlen, der Käfig wurde sauber gemacht, tote Tiere wurden rausgenommen, die hatten genug zu trinken, die hatten keinen Grund, irgendwas zu machen. Den war langweilig. Und dann haben die sich nicht mehr gepaart, haben ihre Jungen, wenn sie sich irgendwie mal gepaart haben, haben sie die Jungen kaputt gebissen und haben sich so verschiedene Gruppen gebildet. Und ich glaube, wenn die Menschen keine Herausforderung mehr haben und sich zu bequem machen, dann schaffen sie sich ihre Probleme selber und fangen an, irgendwelche sinnlosen Kriege zu führen und irgendwie sich gegenseitig zu bekämpfen und zu beneiden um irgendwelche Sachen, die gar nicht wichtig sind. Wenn dir der Sinn im Leben komplett fehlt, glaube ich, dann wird's schwierig. Also wenn du nur zufrieden bist, das passt halt auch nicht. Und deshalb ist alles in Balance. es braucht Zufriedenheit, es braucht auch mal Phasen, wo man nichts macht und wo man vielleicht nicht aktiv wächst oder Herausforderungen meistert, aber es braucht auch Phasen, wo das eben nötig ist. Also Herausforderungen kommen im Leben einfach genug.
Und trotzdem habe ich gerade so gedacht, ich finde es eigentlich schade, dass wir nicht einfach zufrieden sein können mit dem, was wir haben und sagen zu können, das ist gut so, wie es ist, es ist gut so, was ich habe, mehr brauche ich gar nicht, sondern eben, okay, dann schaffe ich mir irgendwie eine neue Herausforderung oder ein neues Problem oder das und das. Und darüber bin ich, glaube ich, so gedanklich gestolpert, weil es, glaube ich, das, was wir haben, worauf wir blicken können, das ist total wertvoll. Und da eben manchmal auch einen Schritt zurückzutreten und sich zu fragen, braucht es das jetzt wirklich? Oder ist es eigentlich gerade alles gut, so wie es ist?
Ich glaube, du kannst halt nicht lange in diesem zufriedenen Status verharren, weil dann würde dir langweilig werden. Das glaube ich. Also na klar, wenn du absolut zufrieden bist, das ist schön für einen Moment, aber irgendwann wirst du so, weiß ich nicht, du brauchst halt, ich glaube, Menschen brauchen auch immer so ein bisschen Beschäftigung, irgendwas, wo sie halt sich verwirklichen können, wo sie auch vorangehen können und vielleicht irgendwas Neues machen können. So. Also das, ich merke das bei mir auch. Ich weiß, was du meinst. Das ist so ein bisschen getrieben, die Menschheit. Ne? So immer voran und jetzt mehr Gewinne und neue Entwicklungen und ganz viel. Und eigentlich könnten wir immer noch die Felder mit der Sense ernten.
So. Oder eben dieses nach rechts und links zu gucken und zu schauen, wie kann ich unterstützend gegenüber Mitmenschen beispielsweise sein, ohne dass gerade eine Katastrophe ist.
Ja. Ja, hast du nicht Astrid Lindgren mal gesagt? Und da muss man noch die Zeit finden, einfach da zu sitzen und nichts zu tun.
Ja. Ja. Und die sollte man sich wahrscheinlich auch öfter mal nehmen. Ja. Ich würde jetzt tatsächlich zu der Frage kommen von meinem Gast zuvor. Und ich finde, es ist eine sehr schöne Frage. Wenn dein Leben ein Museum wäre, was würde drin stehen? Was wäre ausgestellt?
In dem Museum?
Ja.
Das ist ja witzig. Eine schöne Frage.
Total.
Weil ich das, also ich kenne die Frage. Ja. Da gibt es ein Buch von John Strelecki, Big Five for Life. Ja. Und der redet ja von seinem Lebensmuseum im Prinzip. Ja. Also es ist so, richtet dein Leben so aus, dass du in dem Museum halt das hängen hast, was du drin hängen haben willst. Und nicht das, was halt drin hängt, weil du auf Autopilot warst. So.
Ja.
Wenn ich jetzt drüber nachdenke, was drin hängen würde, dann würden sehr, sehr viele Erlebnisse da sein. Auch.
In welcher Form würden die da? Also wäre das ein Bild, was hängt? Weil du sagst hängen oder wäre das irgendwie was anderes?
Ach, du willst jetzt wissen, wie mein Museum aussieht quasi.
Ja, ja. Würde mich interessieren.
Also mein Museum ist auf jeden Fall kein geschlossener Raum. Der ist noch nicht zu Ende. Das ist ja noch nicht zu Ende.
Also der ist endlos?
Bislang ist der endlos.
Ja.
Und ich glaube auch, dass der endlos bleiben wird, weil selbst wenn ich irgendwann mal sterbe, hinterlasse ich ja was. Und da kommen immer noch Erinnerungen und Erlebnisse rein, wo ich irgendwie eine Rolle spiele. Daran glaube ich.
Ja.
Wo ich irgendwie eine Rolle spiele und die kommen dann halt auch mit dazu. Und in meinem Museum gibt es halt nicht nur Bilder, sondern auch Skulpturen, Erinnerungsstücke, die mir irgendwie auf meinem Weg begegnet sind, so die ich vielleicht irgendwie, wo ich was gefunden habe oder wo sich irgendwas besonders gut angefühlt hat. Das landet auch im Museum und da landen auch nicht nur Dinge, die man greifen kann, sondern auch Gefühle. So, weiß ich nicht, so Mitmachmuseum, so Nachfühlen vielleicht.
Ich habe gerade auch gedacht, klingt danach, als könnte man das anfassen, in die Hand nehmen, sich anschauen.
Ja, ich meine, so Bilder an der Wand, das ist echt schön, aber da fehlt mir so der aktive Part. Und in dem Museum gibt's halt echt viele, viele Erlebnisse, die man vielleicht auch mal mitmachen kann, so, und weiß ich nicht. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das umsetzbar wäre, ist aber auch gar nicht wichtig.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja das Rationale, wo wir wieder versuchen, mit dem Verstand zu erklären.
Aber das wäre auf jeden Fall sehr, sehr bunt. Sehr, sehr bunt.
Ja.
Vielleicht hat es ein paar dunkle Ecken, wo man dann halt so ein bisschen ruhiger lang geht und es so ein bisschen bedächtiger anschaut vielleicht so. Ja. Und dann gibt es ja aber auch Phasen, wo es halt einfach richtig laut ist und wo man vielleicht auch gar nicht mehr sein eigenes Wort verstehen kann, weil es da einfach richtig total gut abgeht. Und ja, genau. Und dann sind im Museum natürlich Besucher.
Ja.
Viele Besucher.
Das klingt total schön. Da habe ich mir auch das erste Mal so gedacht, was wäre in meinem? Und dann habe ich so gedacht, wie geil wäre eine Hüpfburg?
Wenn das Museum eine Hüpfburg wäre, das wäre cool. Wenn du quasi durch dein Museum hüpfen müsstest, dann hättest du auf jeden Fall bei jedem Schritt Spaß.
Auf jeden Fall. Und es würde auch so diese Ambivalenz, finde ich, gut verdeutlichen, die man im Leben so hat. Ja. Weil du halt ständig im dich austarieren bist.
Genau.
Ja.
Und das ist auch echt noch ein schöner Satz. Das ist es halt. Also, man kann die Gefühle so nicht steuern, man kann sie am Ende nur so akzeptieren. Also es geht hoch und runter und dann sind sie da und dann sind sie wieder weg und dann kommt wieder ein anderes. So läuft es halt. Und wie gehe ich damit um? Wenn ich mich dagegen wehre, wird es schwerer. Und wenn ich die akzeptieren kann und die laufen lasse und erlaube vor allen Dingen, dann ist es halt leichter. Und wenn ich anderen erklären kann, wie es mir geht, wird es halt noch leichter.
Ja. Ich habe bei den Gefühlen gerade daran gedacht, es gibt so eine Röhre, die sich so bewegt, wo man reingeht und man muss da durchlaufen, aber die dreht sich die ganze Zeit. Und so geht es einem manchmal mit den Gefühlen, dass man denkt, oh, da gehe ich jetzt durch, das wird ein Kinderspiel und dann fliegt man hin und dadurch, dass es sich immer dreht, kullert man da halt so drin. Ne?
Das ist ein schönes Sinnbild.
Und manchmal gelingt es einem besser, weil man hat es ja schon ein paar Mal geübt und dann liegt man wieder drinne und kullert darum.
Ja.
Ja.
Und manchmal kommt es einem vor wie im Labyrinth.
Ja, total.
Und da findet man Ausgang nicht.
Wäre auch was fürs Museum. So ein Labyrinth.
Ja, verlauf dich mal.
Genau, hier ist der Irrgarten. Tschüss, wir sehen uns in 2 Tagen wieder. Ja,
das wäre witzig.
Ja.
Wenn dann die Besucher quasi meine Gedankenspiralen auch mal nachlaufen können.
Oh, krass.
Und dann irgendwann 100 Mal an derselben Stelle stehen. Ich glaube,
das ist aber auch ein schönes Bild. Ja, total.
Sehr bedrückendes Gefühl.
Ja, aber
ich würde aber noch ein paar Snacks anbieten.
Also. Ja, irgendwo kommt dann immer mal so ein kleiner Automat, wo man sich für die weitere Reise bestärkt.
Schulterklopfautomat.
Ja, genau.
Du bist schon echt gut.
Ja, genau.
Bleib dran.
Dieses Museum. Eigentlich müsste man daraus wirklich mal etwas basteln oder eine Collage machen. Wie cool wäre das, wenn man dieses wirklich mal so entstehen lassen würde? So als Bild.
Das wäre verrückt.
Das wäre total verrückt.
Aber das ist also alleine das drüber nachdenken, also das macht halt auch schon viel im Kopf.
Ja.
Ich habe ja dann 2020 bei dem systemischen Coaching war ich ja da.
Ja.
Da habe ich einen Lebensfluss erstellt und der hat mit mir auch ganz viel gemacht. Da habe ich meine einzelnen Lebensstationen mal angeguckt, mal geguckt, wie dieser Fluss verläuft. Da habe ich vorher noch nie drüber nachgedacht. Und ich habe halt zu dem Zeitpunkt von mir erwartet, dass ich ganz, ganz ruhig bin und total ausgeglichen. Und dann stand ich da so vor diesem fertigen Bild eines Lebensflusses, den wir da so mit so einem Seil durch den Raum gelegt haben. Und konnte es irgendwie selber gar nicht glauben. Und dann hat mir so gedacht, wie blöd bist du nur eigentlich? So, es kann ja gar nicht so sein, wie du das jetzt von dir erwartest, weil wenn ich da drauf gucke, dann bist du halt ganz schön durchgespült worden da. Und das war halt alles ganz schön verrückt.
Ja.
Ja, und so kommt man dann halt, also bin ich ein ganzes Stück weit mehr zur Erkenntnis gekommen, dass das halt alles seine Zeit braucht. Und auch so vergangene Sachen aufzuarbeiten und zu heilen und sich zu entwickeln aus diesem ganzen Wirrwarr, das dauert halt auch echt lange. Und
Nun, diese Bilder können auch so hilfreich sein, weil was ja jetzt auch passiert ist, dass wir darüber auch so mit einer Leichtigkeit reden konnten und auch so ein bisschen, ich kann mir das mit Abstand angucken und ich kann auch anders drauf blicken. Es ist eine andere Perspektive, wenn ich ein Bild dafür habe, als wenn das nur irgendwie so eine innere Suppe manchmal ist und man kann das gar nicht so richtig greifen. Mhm. Ich finde es total hilfreich, das so nach außen zu bringen. Ich habe letztens beispielsweise Bilder, die ich so in mir hatte, entstehen lassen und habe die mit Wachsmalstiften gemalt. Also erst habe ich gedacht, ich mal doch nicht mit Wachsmalstift. Und dann war das aber total schön, weil der Perfektionismus ist damit ausgeschalten. Du kannst mit Wachsmalstiften kannst du keine Details malen. Das ist so das Erste. Und es hat was sehr Haptisches und was sehr Kindliches. Und mir hat es total viel Spaß gemacht, diese Bilder mal nach außen zu bringen. Und ich weiß jetzt, die liegen da in diesem Block und ich kann die mir angucken. Aber sie sind nicht mehr in mir, so diffus. Und das ist was total Schönes.
Ja, absolut.
Und jetzt bist du an der Reihe.
Ich?
Ja, mal dem nächsten Gast eine Frage zu stellen.
Ja, das ist Das ist schwierig. Also wirklich, wirklich schwierig. Also Fragen habe ich viele. Und ich habe mir auch einige Podcast-Folgen angehört, so. Aber also so die eine Frage zu finden, da tue ich mich echt total schwer mit.
Gibt es denn eine Frage, die gerade für dich leitend in deinem Leben ist?
In welchem Moment hast du die größte Klarheit oder den größten
Ja,
Moment der Klarheit
ja,
empfunden?
ja.
Und kommt das in mehreren Momenten vor oder ja? Das ist
Okay.
so die Frage, die mir so ein bisschen weil
Ja.
Klarheit für mich tatsächlich auch ein großes Thema ist, weil ich mag es, wenn ich in mir einigermaßen aufgeräumt bin.
Ja.
Weil ich dieses Chaos, also das war wirklich schlimm.
Ja.
Schlimm für mich. Es hat sich nicht gut angefühlt. Es hatte jetzt im Nachhinein seinen Sinn, aber
Ja.
ich war halt kaum handlungsfähig.
Ja. Nee, was wir vorhin hatten, die suchende Klarheit und das kontrollierte Chaos.
Genau.
Ja. Bevor ich dir die allerletzte Frage stelle, möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken für dieses sehr schöne, angenehme Gespräch, für deine Offenheit und dass ich so, ja, so auch so klare Bilder vor mir hatte, in die du mich so mitgenommen hattest. Und dann komme ich jetzt zur letzten Frage. Wer bist du?
Also erstmal möchte ich noch danken, dass ich hier sein konnte und die Frage, wer bist du, jetzt zum zweiten Mal gestellt bekomme und die mich halt vor 2 Jahren so dolle umtrieben hat, dass ich mich eigentlich davor gescheut habe, darüber nochmal nachzudenken. Aber eigentlich ist es für mich gerade echt eine schöne Frage, weil ich die mit so einem Schmunzeln jetzt so ein bisschen mir selber beantworten kann. Tja, wer bin ich jetzt? Jetzt bin ich nach dem Interview um einige Lacher reicher, um viele Gedankengänge reicher, um ein kreiertes Museum reicher und jetzt bin ich gewachsen, glaube ich. Bin ich noch eine Persönlichkeit, die noch ein Stück weiter gewachsen ist im Interview. Danke dafür, das war echt sehr schön.